Das sind alles Sachen, die nicht spurlos einem vorbeigehen.
Das glaube ich,
ich sage immer, jeder von uns hat so seinen privaten Rucksack. Und da wandern all die Ereignisse rein, die im Leben so passieren.
Ja.
Und irgendwann ist dieser Rucksack aber voll.
Ja.
Und das war bei mir dann im August 2014.
Ja.
Da war bei mir der Rucksack voll. Das war dann der dritte Messeangriff.
Osthessen hautnah. Der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Wir holen die Region ans Mikro.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder zu einer neuen Folge von Osthessen hautnah eingeschaltet habt. Ihr wisst, der Podcast für und mit Menschen aus eurer Heimat. Ich bin's wieder, Luisa, hier für euch am Mikro. Und natürlich bin ich auch heute nicht alleine und habe einen ganz, ganz spannenden Gegenüber. Hallo und herzlich willkommen, lieber Roman Kautenburger.
Ja, hallo. Freue mich auch, dass ich hier sein darf und ich hoffe, das wird für die Zuhörer ein paar interessante Minuten werden.
Ja, ich freue mich sehr, dass du heute hier den Weg zu uns gefunden hast, denn ja, du hast einen ganz, ganz spannenden Beruf. Du bist Polizist, aber ja, das ist nicht das Einzige, worüber wir heute sprechen, denn du bist auch Hobbyautor. Ja, bevor wir aber jetzt hier so richtig loslegen, darfst du dich gerne erst nochmal unseren Hörern kurz vorstellen.
Ja, also ich bin der Roman Kautenburger, ich bin 56 Jahre alt. Ich bin seit 1988 bei der Polizei in Hessen, war dort lange im Streifendienst und mittlerweile bei der Kriminalpolizei im Vogelsbergkreis. Ich bin verheiratet, habe einen Sohn und drei Katzen und einen Hund.
Sehr schön. Ja, viele denken sich jetzt vielleicht schon, Polizist und Hobbyautor, wie passt das denn zusammen? Vorweg, das klären wir auf jeden Fall im Laufe der Podcast-Folge. Wir fangen jetzt aber erst einmal, würde ich sagen, bei deinem Beruf an, Roman. Magst du uns mal erzählen, wie du damals zum Polizeidienst gekommen bist?
Schwierige Frage.
Also ich, schon am Anfang.
Ja, ich habe lange Zeit die Schule besucht, um auch den richtigen Weg dann und den richtigen Beruf zu finden. Habe dann auch erst das Abitur nachgeholt, um dann nochmal Zeit zu gewinnen, um zu wissen, was ich überhaupt werden will. Und irgendwann war dann für mich klar, Polizei, das wird mein Ding werden, das wird mein Beruf werden. Und ich habe es auch nicht bereut. Es ist ein sehr anspruchsvoller und abwechslungsreicher Beruf, der auch sehr fordernd ist. Mhm. Und bis jetzt, wie gesagt, finde ich den Beruf toll. Mhm.
Wie lange bist du denn jetzt schon da insgesamt?
Seit 1988 bin ich in Hessen bei der Polizei.
Ja. Und vorher was anderes gemacht?
Nein, nur Schüler. Nur die Schule besucht.
Okay.
Genau.
Also Polizist durch und durch, kann man sagen.
Kann man sagen, ja, stimmt.
Ja, im Polizeidienst gibt es ja jetzt auch unterschiedliche Bereiche. Wo bist du aktuell genau tätig?
Und jetzt im Moment bin ich bei der Kriminalpolizei in Alsfeld und mache dort Betrug. Mhm. Also der Bereich, den eigentlich keiner von der Polizei machen will.
Ist das so, ja?
Ja, es ist sehr viel Schreibarbeit, sehr viel zu lesen, sehr viele Daten, die ausgewertet werden müssen und das wollen nicht alle machen. Das ist schon schwierig.
Also ist das bei dir aktuell reine Schreibtischarbeit oder bist du auch draußen unterwegs?
Wir sind natürlich auch draußen, wir machen Hausdurchsuchungen, stellen Geräte sicher, aber 90% der Arbeit ist tatsächlich drin im Büro.
Ja, und du warst aber nicht immer in diesem Bereich tätig, oder? Ja. Du warst vorher woanders?
Der normale Lebensgang eines Polizisten ist, dass man erst nach der Ausbildung in die Bereitschaftspolizei kommt, dann dort einige Monate oder Jahre verbringt.
Ja.
Das habe ich auch und bin dann in den normalen Streifendienst gewechselt.
Ja.
War im Heusenstamm, Frankfurt, dann Friedberg, Bad Nauheim, Büdingen, bis dann nachher Fulda, Lauterbach und schließlich in Schotten.
Und wie kann man sich da diesen Alltag vorstellen? Was hast du da genau gemacht?
Ja, das ist normale Streifendienstarbeit. Man fährt draußen rum, versucht irgendwie sich zu zeigen.
Ja.
Es ist ja sehr viel
Präsenz
Arbeit.
Präsenz zu zeigen.
Genau. Und halt Unfälle aufnehmen, Strafanzeigen aufnehmen. Das ist so die normale Tätigkeit, die man als Polizist so machen muss.
Jetzt müssen wir die Brücke schlagen, wie du dann zum Schreiben gekommen bist.
Ja.
Das hat nämlich mit Einsätzen zu tun, die dich damals sehr bewegt haben, wo du viel miterlebt hast, sagen wir es mal so.
Ja.
Magst du einfach mal erzählen, was damals passiert ist?
Vielleicht müsste man da ein bisschen weiter ausholen. Es ist also nicht so, dass das nur ein Erlebnis war.
Ja.
Das waren viele Erlebnisse. Ja. Ich habe mich also in all den Jahren nicht besonders geschont bei der Polizei, sondern bin immer vorne weggerannt. Mhm. Das hat zum Beispiel zur Folge gehabt, dass ich im Dezember 1999 aus 3 Meter Höhe einen Röhrenfernseher auf den Kopf geschmissen bekam und erstmal den Jahrtausendwechsel im Bett verbracht hatte.
Oh Gott, ich halte gerade die Luft an. Also.
Ich habe insgesamt 3 Messerangriffe hinter mir. 2-mal durfte ich nach Festnahmen zum HIV-Test laufen. Und das sind alles Sachen, die nicht spurlos an einem vorbeigehen.
Das glaube ich,
Ich sage immer, jeder von uns hat so seinen privaten Rucksack. Und da waren dann all die Ereignisse rein, die im Leben so passieren.
Ja.
Und irgendwann ist dieser Rucksack aber voll.
Ja.
Und das war bei mir dann im August 2014.
Ja.
Da war bei mir der Rucksack voll. Das war dann der 3. Messerangriff. Eine Person, die mit einem Teppichmesser in Schotten umherlief und die Leute bedrohte, auch verletzte.
Okay.
Und das Ganze hat sich dann so weit hoch gespielt, dass ich sogar die Schusswaffe benutzen musste.
Oh.
Bei der Festnahme ist der Mensch kurzzeitig kollabiert, war also exitus.
Ja.
Und wurde von uns dann wiederbelebt, lebt auch heute noch, ist allerdings in psychiatrischer Betreuung.
Ja.
Und das hat dann bei mir zu einem posttraumatischen Belastungssyndrom geführt.
Mhm.
Also ich war nicht mehr ich selbst. Mhm. Komplett von der Rolle.
Mhm.
Ich konnte nicht mehr lachen, ich konnte mich nicht mehr freuen. Ich bin mit dem Hund durch den Wald gelaufen und habe mir die Bäume angeguckt und überlegt, welcher Ast hält mich jetzt aus? Ja?
Wahnsinn.
Und habe erst mal gar nicht gewusst, was ist überhaupt mit mir los?
Ja.
Weil mir das keiner gesagt hat. Ja? Und auch es gibt ja einen psychologischen Dienst bei der Polizei, aber die haben das auch relativ lapidar erst mal abgetan.
Okay.
Und haben gesagt, na, wenn es dir schlechter geht, dann meldest du dich wieder. Und ich habe das eigentlich immer so versucht, mit dem Gespräch mit anderen Kollegen abzubauen, was aber in der Situation nicht mehr geholfen hat.
Ja.
Also da braucht man dann wirklich einen Psychologen, der sich damit auskennt, der auch
auf alle Fälle
die medizinischen Möglichkeiten hat, die der normale Mensch natürlich nicht hat. Ja.
Ja.
Und das haben natürlich auch die Kollegen erstmal so nicht so richtig verstanden, auch meine Chefs nicht. Und die Folge war dann, dass man mich zu einem speziellen Polizeitraining geschickt hat.
Mhm.
Das war ein Training zum Abwehr von Messerangriffen.
Okay.
Und bei diesem Training bin ich dann komplett zusammengebrochen. Also ich saß doch nur noch da, hab gezittert und hab geheult und keiner wusste, was los ist. Und da kam dann raus, naja, der Herr Kautenburger hat ja erst vor 14 Tagen einen Messerangriff gehabt. Und dann hieß es, okay, du bist nicht mehr arbeitsfähig, du musst zum Psychologen. Und dann bin ich von einem Psychologen zum nächsten Psychologen und habe insgesamt 3 verschlissen, bis der letzte mich dann therapieren konnte.
Okay. Also du sagtest es bereits, es ist so ein Rucksack, der mit der Zeit voll geworden ist. Aber war das dann wirklich speziell dieser letzte Einsatz, der dich dann...
Nein, ich denke... Schon 1999 die Sache mit diesem Fernseher, den ich abbekommen hatte, da hätte ich eigentlich schon, oder hätten die Kollegen merken müssen, dass mit mir was nicht mehr so ist wie früher.
Also es ging so peu à peu. Dann.
Ja, das ist so ein schleichender Prozess.
Genau.
Es kommt immer ein Steinchen zum nächsten und irgendwann kommt dieses Gerüst ins Wackeln, ins Rollen und dann geht nichts mehr.
Ja.
Genau.
Aber war es dann für dich auch so eine Kopfsache, dass du dann auch deine Waffe benutzen musstest oder war das der Messerangriff an sich, der es ausgemacht hat?
Ich glaube, es war der Moment, als uns bewusst wurde, der Mensch, den wir jetzt gerade festnehmen mussten, der uns selbst umbringen wollte mit seinem Messer und auch mich auch erwischt hat am Arm, dass wir feststellen mussten, der ist ja tot.
Ja.
Der ist schon auf der anderen Seite.
Mhm.
Und jetzt umzuschalten von diesem einen Modus, diesem persönlichen Überlebensmodus, und zu sagen, okay, jetzt muss ich umschalten und sagen, jetzt muss ich alles tun, um diesen Menschen, der mich gerade umbringen wollte, den muss ich jetzt wieder das Leben zurückholen, unbedingt. Ja.
Helfen.
Genau, ich muss jetzt helfen, ich muss den jetzt wieder zurückholen, egal wie. Und dann loszulegen und zu sagen, okay, jetzt machen wir das Hemd auf, jetzt kommt die Herz-Lungen-Massage, ein anderer macht die Beatmung und jetzt holen wir den zurück. Und dieser Moment, dieses Umschalten von dem Überlebensmodus in den Rettungsmodus, das war wahrscheinlich der Auslöser dann letzten Endes, der dann gesagt hat, okay, jetzt ist Schluss, jetzt geht's nicht mehr.
Da muss man seinem Kopf sagen, du musst jetzt funktionieren, komme was wolle.
Aber ja, obwohl man eigentlich so persönlich gar nicht mehr dazu in der Lage ist, zu machen. Ja. Also ich stelle mir das so vor, dass man da irgendwie, ja, gelähmt ist von jetzt auf gleich. Also es ist ja dann auch alles irgendwie, was innerhalb von Sekunden passiert, was man auch gar nicht so schnell realisieren kann alles.
Ja. Die persönliche Wahrnehmung fährt in ein Tunnelsystem runter.
Ja.
Ich weiß noch, wie ich am der Herz-Lungen-Massage war, kam eine Person zu uns und sagte, also ich sehe die Person heute noch vor mir, ich sehe die als männliche Person mit Halbglatze und grauen Haaren und sagt zu uns, lasst ihn doch sterben, um den ist es nicht schlimm.
Ja.
Und später rede ich mit meinem Kollegen darüber und habe dem das erzählt und er sagt, was redest du denn da? Das war doch kein Mann, das war eine Frau.
Ach so.
Also meine ganze Wahrnehmung war nur noch darauf fixiert, jetzt diese eine Person zu retten und alles andere habe ich komplett ausgeblendet. Und das Gehirn geht dann dazu über, diese Lücken, die entstanden sind, mit irgendwelchen falschen Informationen zu füllen.
Mhm. Ja, also Wahnsinn. Ich finde, solche Szenen kennt man aus dem Fernsehen, wenn man sich Sonntagabend Tatort anguckt oder so. Aber davon zu hören und für dich das halt auch einfach persönlich zu erleben, finde ich Wahnsinn zu hören. Und gerade hier, wo man ja schon denkt, wir sind so in einer ländlichen Gegend, wo irgendwie die Welt noch in Ordnung ist. Und dann in Schotten im Vogelsbergkreis. Hast du bestimmt auch nicht damit gerechnet, als du morgens in den Dienst gestartet bist, dass dir sowas widerfährt, oder?
Nee, das war mein erster Tag nach dem Urlaub eigentlich.
Ja, super.
Das geschah und das habe ich eigentlich gar nicht erhofft, dass da sowas kommt.
Ja. Ja, wie ging es dann für dich weiter? Warum hast du dann nicht gesagt, okay, also Polizei, das ist rum, ich häng's an den Nagel?
Ja, hätte ich machen können. Also der damalige Polizeipräsident hat mich auch gegen meinen Willen damals in die Pension geschickt. Das war nicht der richtige Weg für mich. Also ich wollte unbedingt den Polizeiberuf auch zu Ende führen, bis ich das Alter erreicht habe, an dem ich jetzt wirklich auch sagen kann, okay, ich habe jetzt meinen Soll erfüllt. Ja. Und deswegen wollte ich unbedingt wieder anfangen bei der Polizei und habe auch alles getan, um wieder anfangen zu können. Das ging so weit, dass ich sogar gegen die Entscheidung des Polizeipräsidenten vor Gericht ging.
Ach ja.
Und das Gericht dann sagt, okay, das Polizeipräsidium Osthessen hat einen Fehler gemacht, der muss rückgängig gemacht werden. Ich wollte also unbedingt wieder aktiv im Dienst machen.
Aber nicht mehr in Streifendienst oder war das eine bewusste Entscheidung von dir?
Man hat mich erst wieder in den Streifendienst da zurückgesteckt. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, ich bin dann doch zu schnell in einer emotionalen Situation, in der ich vielleicht für meine Kollegen auch eine Belastung sein könnte.
Ja, das kommt ja auch noch hinzu, ja.
Genau, weil die Kollegen wissen ja gar nicht mehr, wie ich jetzt reagiere, wenn wieder jemand mit dem Messer vor mir steht.
Ja.
Und habe dann also versucht, aus dem Schichtdienst, im Streifendienst rauszukommen. Und da hat man mir angeboten, die Kriminalpolizei.
Mhm. Aber wie lange warst du dann weg?
Es hat dadurch, dass nicht jeder Psychologe die richtige Ausbildung hat, um jemanden so zu therapieren, hat das fast 3 Jahre gedauert.
Ja.
Also sehr, sehr lange, bis ich den richtigen Mann fand, der mir da geholfen hat, mich wieder auf die richtige Bahn zu bringen.
Ja, aber das ist die Hauptsache, dass du wieder auf der richtigen Bahn bist. Und ich glaube, das kannst du heute auch mit gutem Gewissen sagen, oder?
Ja, denke schon.
Ja.
Ich kann wieder lachen, ich kann mich wieder freuen.
Ja.
Nur dieses eine Erlebnis, dieser letzte Messeangriff, darüber kann ich mich immer noch nicht freuen.
Mhm.
Obwohl man ja sagen könnte, hat alles richtig gemacht, hat den Mann zurückgeholt, keine großen Verletzten, alle leben, alle sind gesund.
Genau.
Aber freuen kann ich mich darüber immer noch nicht.
Nee. Würdest du so aus deiner persönlichen Sicht sagen, dass die Gewalt an Rettungskräften zugenommen hat?
Absolut.
Ja.
Absolut.
Denkst, woran hängt das? Kann man das irgendwie pauschalisieren?
Ich kann nur vermuten, weil das irgendwas Psychologisches in der Gesellschaft auch ist.
Mm.
Ich sehe, dass die Politik schon hingeht und nicht die Wertschätzung den Menschen entgegenbringt, die da tatsächlich auf der Straße tatsächlich ihre Gesundheit und ihr Leben für die Bevölkerung einsetzen.
Ja.
Das wird nicht von der Politik honoriert. Und die Gesellschaft sieht das aber auch.
Mm.
Und dann ist es ganz klar, Rettungsdienste, Polizei, Feuerwehr, die repräsentieren auch den Staat.
Klar.
Ja. Und wenn die Politik die schon nicht respektiert, dann muss ich als einfacher Bürger das natürlich auch nicht machen.
Ja.
Und dann kommt da so ein Kreislauf rein und deswegen wird dann die Wut und die Ablehnung gegenüber der Politik dann auf diese Menschen übertragen.
Traurig, dass es so weit gekommen ist.
Ja, Ja. Aber das ist, denke ich mal, politisch verursacht.
Ja. Du hast aber deine ganz eigene Therapie entwickelt, oder? Magst du mal erzählen? Jetzt schlagen wir nämlich die Brücke zum Schreiben.
Ja, das war mit Sicherheit nicht meine einzige Therapie. Also ohne den Psychologen hätte ich es nicht geschafft.
Klar, ja.
Aber man muss sagen, ich habe in der Zeit, in der ich krank war, unglaublich brutale und schreckliche Albträume gehabt, die ich so noch nie erlebt hatte. Mhm. Und in einem dieser Albträume bin ich dann wach geworden und dann dachte ich mir, na, da kannst du vielleicht was draus machen. Fang doch mal an und schreib einfach mal. Schreib mal auf, was du geträumt hast. Und ich fing dann auch tatsächlich an und innerhalb von wenigen Wochen, Monaten hatte ich ein ganzes Buch zu Ende geschrieben.
Wow. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was der Traum war. Magst du uns ein bisschen die Geschichte vorwegnehmen?
Das ist mir zu privat. Okay. Außerdem war es extrem brutal, das kann ich hier unmöglich erzählen. Das geht nicht.
Aber du hast es ein bisschen wiedergegeben in der Geschichte, oder?
Ich habe einige, gerade in meinem ersten Buch habe ich einiges von diesen Träumen, die ich da hatte, mit reingepackt, um das dann auch irgendwie loszuwerden. Den Müll, der in einem drin steckt, sozusagen wegzuschmeißen, sage ich mal. Und da ist es am einfachsten, das einfach mal aufzuschreiben.
Ja, und in welches Genre geht's?
Also die ersten drei Bücher, die ich geschrieben habe, waren alle im Fantasy-Bereich. Mhm. Habe jetzt im Moment versuche ich den Genrewechsel hin zum Grusel- und Horrorbereich.
Ah ja.
Da versuche ich mich immer einfach mal.
Also du hast gesagt, drei Bücher. Ist es dann eine Trilogie? Also baut es aufeinander auf, die Bücher, oder ist es jeweils eine eigene Geschichte?
Also die ersten beiden Bücher gehören eigentlich zusammen.
Ja.
Die bauen aufeinander auf.
Ja.
Das dritte Buch ist eine eigenständige Geschichte, die aber auch in dem Genre von Tolkien sich drin bewegt. Und in den letzten, die ich jetzt gerade schreibe und auch schon geschrieben habe, geht es um einen Polizeibeamten, der halt verschiedene Sachen erleben muss. Und da läuft natürlich auch einiges rein, was bei der Polizei schlecht läuft. Mhm, mh. Insofern könnte das vielleicht interessant werden.
Ja, auf jeden Fall. Also du bist gerade noch am Schreiben. Also
ich schreibe jetzt gerade das sechste Buch.
Ja. Das sechste Buch, Wahnsinn. Und wann wurde das erste Buch veröffentlicht? In welchem Zeitraum war das?
Da müsste ich mal überlegen. Das muss so 2015 oder 2016 gewesen sein, wo ich das erste veröffentlichte.
Ja.
Das war noch in meinem Krankenstand.
Ja. Und seitdem packt es dich immer wieder an die Tastatur.
Ja, ich muss allerdings leider gestehen, dass durch die Arbeit, gerade beim Betrug, ich so viel zu schreiben habe.
Ja.
Ich muss also manchmal im Dienst schon 30 Seiten manchmal schreiben.
Dann ist man...
Und abends ist man ausgepowert.
Ja, das glaube ich. Da hat man dann keine Lahn mehr, sich weiter an den PC zu setzen und weiter zu tippen.
Genau. Da ist man einfach müde und da kann man das nicht mehr.
Ja, also das wäre auch eine Frage von mir gewesen, wie zeitintensiv kann man sich das vorstellen, so ein Buch schreiben, wenn man halt wirklich auch einfach noch berufstätig ist und das irgendwie alles unter einen Hut kriegen muss. Also klappt mal besser, mal schlechter, oder?
Ja, also in der Ferienzeit, in der Urlaubszeit geht es natürlich besser als in der normalen Arbeitszeit. Also abends geht es eigentlich nicht mehr. Dann ist einfach ausgebrannt dann. Wenn man mehrere Akten auf dem Tisch hatte und musste die alle durchgehen und jedes Mal mehrere Seiten dazu schreiben, geht es abends nicht mehr.
Ja.
Das geht dann nur noch am Wochenende, da kann man sich hinsetzen. Man kann vielleicht auf dem Heimweg schon mal gedanklich weiterspinnen, wie geht die Geschichte weiter, wo kann es hinlaufen. Und klar, man hat schon von Anfang an einen gewissen roten Faden, wie sich das Ganze aufbauen soll. Aber trotzdem muss ja doch ein bisschen Spannung aufgebaut werden. Es müssen einzelne Episoden reinkommen.
Ein paar Details dann einfach noch.
Genau. Ja. Und das kann man sich auf dem Heimweg, ich fahre eine ganze Stunde, bis ich zu Hause bin, da hat man immer ein bisschen Zeit, sich Gedanken zu machen.
Ja. Also, dürfen sich deine Fans bald auf Neues von dir freuen, würde ich mal sagen.
Ja, das wird noch ein bisschen dauern.
Also bist du gerade am Anfang von einem neuen Buch?
Ich habe jetzt etwa 70 Seiten an dem nächsten Buch geschrieben und ich versuche immer so zwischen 300 und 400 Seiten zusammenzubekommen.
Okay, wow.
Also es dauert noch ein bisschen.
Wo gibt es denn deine Bücher zu kaufen?
Die kann man ganz normal bei den großen Online-Händlern bestellen. Ich bin allerdings in keinem Verlag drin, das ist alles Self-Publishing.
Ach ja.
Ich habe mich nie getraut, an irgendeinen Verlag heranzutreten und zu sagen, ja, wollt ihr das verlegen? Nee, so toll sind meine Bücher, denke ich mal nicht. Das ist...
Jetzt bist du aber bescheiden hier.
Ja, also das, Tolkien ist jetzt nicht jedermanns Sache. Nicht jeder mag Tolkien. Oder
ja,
nicht,
aber
nicht jeder
es, mag auch kein, es mag auch nicht jeder Liebesroman. Also.
Genau, absolut.
Deshalb gibt es die verschiedenen Genres. Aber ich bin sicher, dass du jetzt hier ganz, ganz vielen Hörern Lust gemacht hast auf deine Bücher. Gerade, ja, wenn man da halt auch einfach so ein bisschen Persönliches verarbeitet und sich da vielleicht auch ein bisschen einfach widerspiegelt von dem, was du erzählt hast. Du sagst schon ganz bescheiden, so toll werden meine Bücher nicht sein. Also ich habe so den Eindruck, dass es dir auch egal ist, wie viele Bücher davon jetzt verkauft werden, irgendwie Stückzahlen oder sonst was, sondern ist, dass du es in erster Linie für dich machst, oder?
Richtig, ja. Also man verdient da nichts dran. Also wenn das Buch jetzt für 14 Euro beim Online-Händler zu kaufen ist, davon kriege ich vielleicht 50 Cent. Ja. Mhm. Also mehr kommt da nicht rum.
Ja.
Das ist eine Liebhaberei, eine Sache, die einfach Spaß macht.
Ja, dein Hobby einfach.
Genau. Mhm.
Hobby ein bisschen verbunden mit deinem Beruf.
Ja, genau.
Ja, Roman, dann erstmal vielen Dank für diesen ganz persönlichen Einblick, den du uns hier gegeben hast. Ich glaube, ja, dass man großen Respekt davor haben kann, dass du jetzt hier sitzt und dass uns alles so erzählen kannst, wie es auch damals passiert ist. Du hast eben im Vorfeld gesagt, damals hättest du nicht drüber sprechen können, jetzt schon. Deshalb freut es mich umso mehr, dass du heute unser Gast warst. Ganz entlassen möchte ich dich aber für heute noch nicht, denn wir würden jetzt mal weitermachen mit unserer Entweder-Oder-Runde.
Entweder-Oder. Heimat-Edition.
Innen- oder Außendienst?
Jetzt in meiner Lebensphase Innendienst.
Mhm. Alltagskleidung oder Uniform?
Alltagskleidung.
Klassisches Buch oder ein E-Book?
Klassisches Buch.
Alsfeld oder Lauterbach?
Schwierige Frage. Fies. Das ist fies, ja, das ist wirklich fies. Kann ich auch eine andere Stadt wählen? Nein, dann würde ich Lauterbach nehmen.
Mhm. Rhön oder der Hohe Rotkopf?
Auch eine schwierige Frage. Die Rhön ist schön, aber der Vogelsberg hat auch seinen Reiz. Und deswegen, aufgrund der Nähe, würde ich sagen, Vogelsberg.
Heißt. Alles klar.
Hoher Rotkopf. Hoher Rotkopf. Ja.
Psst, dein Geheimtipp für Osthessen.
Man kann das jetzt nicht nur auf eins beziehen. Ja? Also ich finde zum Beispiel den Bilstein sehr schön.
Ja.
Da ich aber auch ganz gerne Motorrad fahre, ist für mich auch die Strecke zwischen Gedern, Schotten, Laubach sehr attraktiv.
Ja.
Deswegen, ich kann jetzt nicht nur einen Geheimtipp nennen.
Das ist egal.
Da gibt es so viele schöne Ecken hier im Vogelsbergkreis in Hessen, in Osthessen. Das möchte ich nicht auf eine Sache beschränken.
Ja, es ist völlig legitim. Da stimme ich dir nämlich voll und ganz zu. Vielen lieben Dank für diese vielen schönen Geheimtipps. Und du hast recht, unsere Region hat wirklich ganz, ganz viel zu bieten. Da ist es wirklich schwierig, sich einen besonderen Geheimtipp rauszusuchen. Ja, und ihr wisst, mit dem Geheimtipp endet auch wieder unsere heutige Folge. Lieber Roman, ich habe es schon mal gesagt, aber ich danke dir wirklich vom Herzen, dass du heute hier warst und ja, einen ganz, ganz persönlichen Einblick in deine Gefühlswelt, auch in deine Arbeit gegeben hast. Ich bin mir sicher, die Hörer waren jetzt hier ganz, ganz gespannt, was du zu erzählen hast. Und ich bin mir sicher, du hast auch ganz, ganz viele neue Fans dazu gewonnen. Ja, danke auch an euch, dass ihr heute wieder so fleißig eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, habt jetzt ein bisschen Lust bekommen auf die Bücher von Roman. Ja, ansonsten würden wir uns natürlich sehr über eine Bewertung auf Spotify freuen. Natürlich könnt ihr mir aber auch bei Kritik oder Podcast-Vorschlägen gerne schreiben unter podcast@osthessen-news.de. Dann hören wir uns hoffentlich wieder nächsten Donnerstag mit einem neuen spannenden Gast. Ihr dürft gespannt sein. Ja, habt bis dahin eine wunderschöne Woche. Ciao!
Osthessen hautnah ist eine Produktion von Osthessen News und Medienkontor Fulda.